SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Wir sind live zu Chur im Café B12. Guten Morgen miteinander. Meine Gäste heute hier, das sind einerseits die Töpferin Daniela Canova und der Kommunikationsprofi Ivo Fifi, wie man in Chur sagt, Frey. Zwei Menschen, die auffallen zu Chur, und ich sage gerade geschwind, warum. Daniela Canova, schon wegen ihrer markanten Erscheinung. Sie ist eine kleine, drahtige Frau mit warmen, braunen Augen, einem ansteckenden Lachen und schwarz-grauen Dreadlocks bis an die Hüfte. Das sind die Rasta-Zöpfchen, wie man sie eben auch von Bob Marley kennt. Sie trägt einen Nasenring, hat Tattoos und gern indianisch oder indisch angehauchte Kleider. Daniela Canova ist 55 und schon mehrfache Grossmutter. Daniela Canova, was sind Sie jetzt, wenn wir Sie so ein bisschen anschauen? Sind Sie ein Hippie-Kind, ein Kifferkind, das man vielleicht könnte meinen?
Ja, da würde ich mit dem einsteigen. Also ein Kifferkind bin ich nicht, bin ich nie gewesen. Wobei alle irgendwie mehr so das, so, die haben so das Gefühl,
so wie das Gefühl haben, ja.
Das sind eben die Vorurteile. Dabei, ich könnte nicht einmal die Joint drehen. Keine Chance.
Ja, aber also, sie fallen auf, wenn sie zu Chur unterwegs sind. Ist das schon immer so gewesen?
Ja, das ist schon immer so gewesen. Schon in meiner Kindheit. Das ist schon so gewesen. Ja, seit der Schule immer. Aber das ist auch irgendwie bewusst so. Und es stört mich auch nicht, wenn irgendjemand hinterrücks über das redet, weil wenn mich das stören würde, dann müsste ich es nicht machen. Mhm. Und die haben das bewusst so gemacht, weil ich einfach schon immer anders sein als alle anderen.
Zu unserem zweiten Gast, Ivo Frey, kennt man zu Chur, wie gesagt, als Fifi und als schwarz gekleideter Tausendsassa, würde ich mal sagen. Wo immer etwas Grosses los ist zu Chur, ist der Kommunikationsprofi mit eigener Agentur dabei. Als Ideengeber, als Initiant oder auch als Mitorganisator. Er ist 39, sportlich schlank, Träger von einem hippen Bart, Vater von zwei Kindern. Herr Frey, Sie wirken ein bisschen wie der klassische Werbetyp, sage ich jetzt einmal, den man vielleicht eher im Zentrum von Zürich erwartet, als wie hier in Chur.
Ja, ich denke, ich bin überhaupt kein klassischer Werber. Aber es ist richtig, wie man vermutlich nach betriebswirtschaftlichen Argumenten arbeiten müsste, man unsere Agentur in Zürich machen und sicher nicht in Chur. Aber genau das finde ich spannend. Wie wir es vorher gehört haben, man darf auch ein bisschen anders sein als die anderen. Und ich glaube, das macht es aus, dass wir hier in Chur auch ein bisschen anders sticken vielleicht als Zürcher Agenturen.
Aber Sie sind nicht aus beruflichen Gründen da geblieben?
Nein, überhaupt nicht eigentlich. Aber aus Gründen, wo man sagt, man hat unser Netzwerk da, man hat die Familie da, man hat die Freunde da. Und das ist auch der Grund, warum ich zu Chur bin. Und nein, ich habe früher auch nicht gekifft, heute auch nicht.
Übrigens, wer jetzt Bilder im Kopf hat, aufgrund von meiner Beschreibung, und den Realitätscheck möchte ich machen auf meinem öffentlichen Facebook-Account, das ist das mit dem gelben Fähnchen, gibt es Bilder von uns drinnen hier zu Chur. Daniela Canova, auch Sie würden doch in einer grossen Stadt wie Zürich weniger auffallen und hätten viel mehr, die wahrscheinlich ähnlich unterwegs sind wie Sie. Ist das kein Anreiz, dass man so ein bisschen Gruppen sucht?
Die, nein, die ähnlich... überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Und das Frucht ist, ich habe auch festgestellt, ich fahre in Zürich auch noch auf. Und in Ibiza sowieso, aha, auch noch. Irgendwie, man kennt mich einfach, wenn ich wieder dorthin gehe, weil ich ja alle Orte dorthin gehe. Und ich habe auch schon festgestellt, dass sogar in London, in Camden, wo ja wirklich die Schrillsten von den Schrillsten unterwegs sind, mich irgendwie auch immer wieder kennt.
Es ist das Auffälligste sind ja die Haare. Wie hat denn das angefangen mit diesen Dreadlocks? Also die sind recht lang, die gehen eigentlich schon über die Hüften, oder?
Ja, sie sind wirklich schon sehr lang. Aber ich muss einfach sagen, ich habe eigentlich, Haar war immer schon mein Thema gewesen. Schon seit Kindheit. Haar ist, also, Wichtig, sehr wichtig. Es ist egal, was man anlegt. Wenn die Haare nicht stimmen, sieht es scheiße aus. Ja, und die Haare war für mich immer ein grosses Thema. Und ich hatte als Kind schon ganz lange Haare. Und damit die noch mehr auffallend haben dann meine Kolleginnen, meine Geschwister, die haben mir mit nassen Haaren die Haare zöpfeln. Und dann am anderen Morgen, als sie trocken waren und ich die aufgemacht habe, hatte ich eine riesige Mähne. Und das ist, ja... Wieder etwas auffällt. Ist halt so, mein Markenzeichen, meine Haare. Und dann so mit, als ich ja, nach dem zweiten Kind habe ich dann beschlossen, dass ich die Haare jetzt mal anfange zu zöpfeln. Und dort habe ich die ersten Dreads machen lassen. Aber das hat man ja hier in Chur und in Graubünden überhaupt nicht machen können. Darum ist man auf London, klar, dort hat es das schon gegeben. Und dann habe ich das dort zuerst mal machen lassen.
Das ist wie gefilzt, oder?
Ja, also, als ich die erste hatte, dort hat mir noch ein bisschen nachgeholfen mit Kunsthaar, damit meine Haare nicht kaputt gehen. Weil wenn man Dreads macht, ist es für immer und ewig. Und dann ist es einfach nur noch Kahlschnitt. Mhm. Und dort habe ich mich dann schon noch nicht getraut, einen Kahlschnitt zu machen. Und darum habe ich da ein bisschen nachgeholfen. Dann habe ich dann die wieder mal geöffnet. Und dann habe ich dann einen Job gehabt, wo ich mich ein bisschen seriöser präsentieren musste. Mhm. Dann habe ich sie gezöpfelt. So, mhm. Es gibt ja Zöpfchen und Dreads, das ist ein Unterschied. Mhm. Das waren schön fein gezöpfelt, hat ein bisschen seriöser und sauberer ausgesehen. Weil das Vorurteil der Dreads ist ja so, dass in den Ländern, wo das entstanden ist, ist das mit Kuhmisch gemacht worden oder mit Bienenhonig, was die Geier was. Und dann, dann, das so, dann hat man so das Gefühl, oh, da bewegt sich etwas in diesen Haaren. Und, ja. Und heutzutage macht man das viel anders. Jetzt machen wir die Dreads so. Also nach diesen Zöpfchen habe ich dann die wieder geöffnet. Und wo ich gefunden habe, jetzt bin ich selbstständig, ich muss mich niemandem mehr beweisen, habe ich gefunden, jetzt mache ich es. Und zwar für immer und ewig und richtig. Mhm. Und das Verfahren von diesen Dreads ist so, das ist wie Trockenfilzen. Also irgendjemand, der schon mal gefilzt hat, mhm. weiß, wie das geht. Da tut man mit einem feinen Kamm, da man die auftupieren, drehen und mit dem feinsten Högel ist das wie Trockenfilzen. Mhm. Und dann tut man das zweimal im Jahr wieder nachziehen und wieder drehen und wieder den Ansatz nachfilzen. Ja.
Das ist jetzt also einiges an Arbeit, das ist ein Handwerk ja. Und Sie betreiben das sonst noch ein uraltes Handwerk. Sie töpfern, wie sind Sie zu dem gekommen?
Also das war so, ich bin in Domedems aufgewachsen. Mhm. Und dort hat es mal früher ein Kalkwerk gehabt. Und dort hat es so lehmigen Boden gehabt. Und ich habe schon als kleines Mädchen immer den Lehm zusammengeknetet und wollte Geschirr daraus machen und Töpfe daraus machen, aber das ist ja nicht gegangen. Und dann habe ich halt Haufen andere Sachen zwischendurch noch gemacht und habe aber immer gewusst, irgendwann einmal, wenn ich gross bin, habe ich mein eigenes Atelier und werde das ja, offiziell und in Anführungszeichen professionell, wie man das immer anschauen will. Ja.
Und seit wie vielen Jahren haben Sie jetzt den Lebenstraum hier zu Hause, eigenen Töpferatelier?
Also seit 6 Jahren offiziell, ja, habe ich mein Hobby eigentlich zu meinem Beruf machen und mache das mit Liebe und Seele.
Ivo Frey, Sie kennt man zu Hause eben als Fifi. Fifi, ich meine das nicht despektierlich, aber tönt es ein bisschen wie Bella, tönt es ein bisschen nach einem Hundenamen. Ist es ein Pfadiname oder woher kommt der Fifi?
Ja, genau. Also, da kann man schon lachen, es ist so.
Ja, was jetzt?
Genau, also nicht ein Pfadiname, sondern ein in der Primarschule entstanden. Wir haben es eine Geschichte gelesen. Ja, vom Fifi war es ein Hündchen und seine Kollegen. Und ich war immer ein bisschen vorlaut. Und übrigens, einen Lehrer habe ich vorher gesehen. Der Säckellehrer ist auch da, da muss ich aufpassen, was ich sage. Wir haben die Geschichte gelesen und dann war einer ein bisschen fester. Und dann gesagt, du bist der Dick aus dem Büchlein und du bist die grosse Bohnenstange. Und am Schluss war einer vorher. Und da waren immer 2-3 Köpfe kleiner als alle anderen. Bin ich dann der Fifi gewesen. Und es hat mich am Anfang grausig genervt. Aber irgendwann, nach ein paar Wochen, war es einfach so der Schulhausplatzname. Und irgendwann im Sport ist es dann weitergegangen.
Ist einfach blieb.
Dass man mir einfach Fifi gesagt hat. Ja.
Sie haben eine Kommunikationsagentur. Und wenn wir schauen, eigentlich eine lustige Belegschaft. Bei Ihnen arbeitet der Gimma. Der so ein das Image vom Rüpel-Rapper hat. Oder auch einen Filmemacher, der Mike Eschmann, der Achtung Fertig Charlie gemacht hat. Kein klassischer Werber. Muss man einfach anders sein, wenn man so peripher ist?
Darum sind wir eben in Zürich. Nein, genau. Also, man muss sicher ein bisschen anders sein. Wir haben, als wir uns gegründet haben, war die Zeit, in der die Werbeagenturen gemerkt haben, ups, wir brauchen ein bisschen Internet. Die Internetagenturen haben gemerkt, ups, sie brauchen ein bisschen Grafik dazu. Und wir haben uns von Anfang an so formiert, dass wir eigentlich die ganzen Kompetenzen, wenn, im Sinne einer GU, einer Generalunternehmung, eigentlich zusammengeschustert haben. Und das ist der Grund, warum heute eben beispielsweise auch ein Gym bei uns arbeitet, eben, wo man vielleicht aus einer anderen Branche kennt. Aber wir haben ein Team zusammen, das extrem kreativ ist und da kommen ganz andere Sachen raus, als wie man herkömmlich arbeitet.
Ich bin auf Sie gestoßen, Ivo Frey, weil ich gelesen habe, es gibt da einen, der eine Töffli-Tour organisiert. Also nicht mit schweren Maschinen, sondern mit diesen knatternden Zweitakt-Mofas von Chur auf Ascona. Wie lange fährt man da?
Jetzt muss ich aufpassen, was offiziell muss sagen, wie schnell unsere Töffli sind. Also wir sind extrem schnell in Ascona, aber wir halten relativ viel, darum haben wir gleich lange wie alle anderen. Nein, wir haben einen Tag, eigentlich. Wir fahren hier morgen um 7, halb 8 in Chur ab und sind dann auf die halbe 6, 6 in Chur in Ascona. Jetzt dieses Jahr waren wir über 240 Töffli und wir haben jetzt schon über 200 Anmeldungen für nächstes Jahr. Also wir gehen davon aus, dass wir um die 300 bis 400 Töffli sein werden das nächste Mal.
Es ist ja kein Rennen. Sie haben gesagt, wir halten da, machen Pause. Um was geht es Ihnen da bei dem?
Das ist eben spannend, es geht um nichts. Wir sagen immer, es geht um die goldene Serval. Es geht um überhaupt nichts, weil heute ist alles immer schneller, alles muss schneller passieren. Und das war auch der Grund, wo wir gesagt haben, mit den Kollegen zusammen, ja, es ist viel gemütlicher, einfach mal ein bisschen sein, einen Rucksack anlegen, hier abfahren und mal schauen, was passiert. Also es ist wirklich ein bisschen
so eine Geschichte. Wie viele waren Sie am Anfang?
Das erste Mal waren wir das 12. Aha. Und wo wir die Idee hatten, hat übrigens noch keiner für uns Töffli gehabt. Wir waren dort zu dritt, zu viert am Grillieren. Der Sandro, Pedro und ich vor allem waren dort am Ball. Ein Kollege, der auch die Public Viewing-Geschichte mit mir zusammen machen tut. Und wir haben gesagt, ich müsste mal so eine Töffli zutun und dann mal schauen. Und dann habe ich gefunden, ich jetzt heimlich eins bestellen. Haben das auch gemacht. Aber der Kerl hat das auch gemacht. Und nach einer Woche haben wir abgelehnt und gesagt, ich gehe eins, ich gehe eins. Gut, jetzt füllen wir eins, machen wir das.
Also, es war aber ein Nigel-Nagel-Neues.
Nein, es war ein uraltes und schon quasi gekauft und schon fast nicht mehr da. Also.
Ich wollte sagen, mit 39 sind Sie ja eigentlich viel zu jung, um einen klassischen Töffli-Bub zu sein. Oder? Das ist, in Ihrer Jugend war Töffli-Fahren nicht mehr so richtig hip. Oder?
Ja, es ist gerade so, in Chur war es wirklich so, dass man da eher mit dem Mountainbike rauskam. Das war noch cool mit den Scheibenrädern und so, die überhaupt nicht gebracht haben, aber es hat cool ausgesehen. Und der Töffel ist nicht so unser Ding, eigentlich. Das stimmt. Ich bin kein klassischer Töffli-Bub, wenn man so will. Aber eben jetzt, wenn man rumfährt, da können wir Geschichten führen. Jeder hat mal ein Töffli gehabt und jeder war schon mal im Tessin gewesen, oder zumindest will er ins Tessin fahren.
Ihr ältester Sohn ist ja jetzt etwa in dem Alter, wo er langsam die Töffli fahren darf. Macht er es?
Wir waren in der Ferien gewesen. Als er 14 wurde, war der Freund Hass, weil er nicht auf das Töffli hatte, kein Töffli rum. Und ja, jetzt fährt er ziemlich intensiv Töffli, genau.
Daniela Canova, auch mal ein Töffli gehabt in der Jugend?
Ja, sicher, ja, ganz sicher. Aber nicht das, was ich eigentlich will.
Das heisst?
Ja, das war so, die coolen, die obercoolen Buben, die hatten den Belmondo-Töff gehabt. Und zwar den Zweigänger. Mhm. Aber die Mädchen, ja, was haben wir uns müssen, ja, die haben einen Ciao gekriegt. Eine Orange, ja. Aber das war dann schon auch irgendwie cool gewesen. Weil man ist dann immer so draufgehackt und ein Bein so oben und so ganz lässig. Also das war ganz lässig gewesen. Aber ja, man hat dann schon immer denen angeschaut, die eben Mundo hatten. Aber nur dem im hohen Linken.
Also ja, nicht ganz so klar. Einen Kuschel.
Ja. Ja. Und weil ich halt sowieso schon in, ja, als Kind, ich hatte nie so Mädchenfreundinnen gehabt. Ich habe immer so Bobensachen gemacht, immer schon. Und darum weiss ich im Fall auch, wenn man Töffli frisiert. Ja, ich bin dann, ist dann das so lässig gewesen, mit denen in den Garagen reinzuziehen und zuzuschauen, wie man den Kolben so einen Keil reinschleift. Das weiss ich noch ganz genau. Ja.
Ich nehme an, das ist verjährt. Wir können jetzt da offen drüber reden.
Also, oh, ich habe ja einen Enkel, der ist jetzt auch in dem Alter. Oh, oh, oh. Da kann ich sagen, Grossmutter hat es gesagt. Ja, ja, genau.
Bei Ihnen sagen die Leute, wenn ich höre, in Chur, ah, das ist die mit der Rastazöpfli und dem schönen Haus, Daniela Canova. Sie wohnen wirklich in einem paradiesisch schönen alten Haus, ein Bijou an der Stadtmauer, das Atelier gerade nebendran und beides, Haus wie Atelier, trägt ein bisschen die Handschrift von Ihnen und von Ihrem Mann. Sie haben das mehr oder weniger eigenhändig umgebaut.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Das stimmt. Mehr?
Ja,
wie weniger?
Ja, ich sage jetzt mal nichts. Aber was ich sagen möchte, ist, für den Hausumbau ist ganz klar, für gewisse Sachen braucht man Handwerker, das ist ganz klar. Für die Statik, für Sanitär, einen Gipser haben wir haben und einen super, super Schreiner. Ja, und viele Sachen, alles andere haben wir eigentlich schon fast selber gemacht, ja.
Also das heisst auskernen, weil das Haus sieht toll aus, jetzt alles selber gemacht.
Also das war ein Vierfamilienhaus und wir haben gewusst, das muss man aushöhlen. Eine sanfte Renovierung, das geht gar nicht. Und wir haben uns ein Jahr lang darauf vorbereitet und am Tag X ist mein Mann, der Pascal und ich und der Junior sind dort mit den Geissfüssen gestanden und haben gefunden, auf los geht's los. Und dann haben wir wirklich das Vierfamilienhaus ausgehöhlt. Und zwar bis auf das Gerippe. Ja.
Aber wie ist denn das gegangen? Hat Ihr Mann ein Jahr unbezahlt genommen? Oder wie haben Sie das gemacht?
Wir sind eben sieben sicher. Ja, wir, das war unser Traum. Und wenn man einen Traum hat und an sich selber glaubt, schaffen wir einfach alles. Das ist einfach so. Und wir haben einfach uns wirklich darauf vorbereitet. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Wobei, es hätte noch eine böse Überraschung kommen können. Aber wir haben einfach ein riesiges Glück gehabt. Es ist nichts gekommen. Und ja, dann haben wir mich da ausgehört.
Also am Abend und am Wochenende?
Ja, 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 das war fast 24 Stunden Betrieb. Zum Glück haben wir so tolerante Nachbarn gehabt. Ja, also wir haben, er hatte schon Ferien gehabt. Aber das Übliche halt, aber nicht extra Ferien genommen, um das zu machen. Und ja, wir haben halt von morgen bis am Abend geschafft. Und wenn, bis auch spät am Abend. Aber ja, es war eine super Sache, wirklich.
Und wenn man so nahe zusammenarbeitet, ich meine, bei einem Bau gibt es ja eh mal noch gäche Situationen vielleicht und dann ist man müde und abkrampft. Und das ist eine Beziehung, oder? Also man sieht sich dann, sage ich mal, beim Zähneputzen und auf der Baustelle. Hat das nie Spannungen gegeben?
Nie, nie, nie. Entweder ist man ein Team oder ist man keins. Und wenn man so etwas übersteht, dann ist es sowieso. Aber wir haben ja schon vom ersten Tag weg gewusst, das passt. Und wir machen alles zusammen und wir können da auch zusammen arbeiten, immer. Also von morgen bis am Abend. Wir hatten nie irgendeine Diskussion gehabt, über irgendetwas, nie. Aber das ist halt auch, Organisation ist das halbe Leben. Man muss das alles durchorganisieren und dann gibt es auch keine Diskussionen mehr. Und ja, das ist Hand in Hand gegangen. Also es war eine super Sache gewesen, wirklich. Und ich würde, nein, ich sage jetzt nicht, ich würde auch meine Mann würde ja gerne, aber ja, da jetzt eben, wie schon alle mitgekriegt haben, ich leider schon 55 bin, ist dann vom Körperlichen her geht es dann schon, ja.
Das ist persönlich auf SRF 1 aus Chur mit der Töpferin Daniela Canova und dem Kommunikationsprofi Ivo Fifi Frey. Ivo Frey, Sie sind auch noch der grösste Hüttenwart von Chur, kann man sagen. Sie organisieren jetzt mitten in der Stadt jeden Winter eine Hüttengaudi mit Fondue und Schlittelpisten und Tannenwald. Und also stellen da eigentlich einen ganzen Winterzauber her. Wie ist das gekommen?
Ja, das ist aus dem Verein Chur.ch entstanden, wo wir das erste Mal 2014 die Vögelarena in Chur gemacht haben, ein Public Viewing. Und wir haben gesagt, hey, das sind so viele Leute gekommen, wir hatten über 23'000 Leute drin in Chur, das ist viel. Und dass da alle in der Schweiz mal ein bisschen mitkriegen, das von den Dimensionen. Und wir haben gesagt, hey, das ist ein riesen Bedürfnis und ich glaube, wenn man etwas richtig macht, dann kann man es auch im Winter machen. Weil im Winter gibt es ja nichts. Und wir werden immer ein bisschen angefragt, ja, was könnte man machen, Weihnachtsessen, es ist immer so ein bisschen der gleiche Standard. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine Alphütte mitten in Chur, auf dem Theaterplatz und wir haben ein richtiges Fondue wie auf der Alp. Wenn man da reinkommt, muss man die Welt vergessen. Und dann haben wir das verrückte Projekt in Molike über Stadt. Da haben wir uns eine Baubewilligung geholt, obwohl es nur eine temporäre Geschichte ist. Bewilligt gekriegt, durchgeführt und es ist eine riesige Geschichte geworden. Und jetzt, beispielsweise dieses Jahr sind wir am 30. März online gegangen für den Vorverkauf. Nach einer Stunde sind 1'000 Plätze verkauft gewesen und quasi nach 24 Stunden sind 3'000 Plätze verkauft gewesen. Und die Alphütte, die jetzt November, Dezember da wieder in Chur steht, ist eigentlich ausverkauft. Ist für uns sehr schön, aber man merkt, dass in Chur so Sachen eben doch auch funktionieren.
Da geht es Ihnen aber ums Geschäft. Also wenn Sie sagen, wir sind ein Verein und man gefunden, muss man etwas machen und so, ist jetzt das Ist das Hobby oder ist das Business? Was
Nein, ist absolut das Hobby. Aber wir machen es, glaube ich, recht professionell. Also wir wollen auch, wenn wir etwas auf die Beine stellen, wenn wir es machen, wie eine Firma. Wir wollen nicht, dass man merkt, dass jetzt da zwei, drei Typen lustige Ideen haben und schnell etwas auf die Beine werfen. Also wir wollen das richtig machen. Und das sind wir dann schon heikel und eitel. Das muss sehr perfekt daherkommen.
Sie sind ja von Haus aus eigentlich Banker. Sie haben auf der Kantonalbank zu Chur angefangen. Und da gibt es eine Geschichte, wo der Höhepunkt besagt, dass einmal die Geschäftsleitung von der Kantonalbank Chur in Corpore bei Ihnen zu Hause in Ihrem älteren Schlafzimmer gestanden ist. Können Sie uns den Weg von dieser Geschäftsleitung, wie ist das passiert, dass die bei Ihnen zu Hause im älteren Schlafzimmer stehen?
Also stimmt, ja. Das haben wir vorausgeschickt. Genau, es war so, dass ich habe die Lehre gemacht und habe dann einmal gemerkt, jetzt kommt langsam das Internet und
was war das ungefähr, welche Zeit?
Ja, das war in der Lehre, das war irgendwie 92, 93 rum. Und bin ich dort mal in die Geschäftsleitung und sage, hey, wir müssen vorwärts machen, das kommt jetzt denn. Und dann sage ich, ja, das ist ein Leben, du gehst wieder ins Büro und schaffst jetzt weiter. Und wir haben dann den Mut gefasst, bin zum Bankrat gegangen, das war also in dem Alter damals ein Novum, dass man überhaupt einen Termin kriegt.
Sind Sie noch Lehrling
gewesen? Ja, ich war noch in der Lehre. Mhm. Und da hat man mir auch wieder auf die Schulter geklopft, mit dem Gelächeln, dem Schöckeli quasi gegeben und wieder ins Büro geschickt. Und dann ist es bei einem anderthalb Jahr gegangen und siehe da, sind sie gekommen, ob ich noch mal kommen könnte, weil jetzt haben sie gehört, das könnte ich, etwas passieren mit dem Internet. Und, aber dann alle gesagt, ja, aber wir haben gehört und wie sieht denn das aus? Dann sage ich, ja, kein Problem, ich habe daheim Internet, oder? Kommen, meine Eltern haben das daheim. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, du, jetzt musst du noch ein bisschen Platz machen in deinem Schlafzimmer. Weil, der Papa hatte so drei Wandschränke und er hat einen rausgerupft und so ein kleines Computerzimmer gemacht, quasi, so ein Räumchen, also wirklich primitiv klein. Und er hatte ein Modem gehabt. Und dann konnten wir ins Internet gehen. Und ich glaube, wir waren einer von den ersten drei, vier hier in Graubünden, die Internet wirklich hatten. Und das war natürlich eine Sensation. Da sind dann alle die Krawatten sind natürlich reingekommen und sind dann im Schlafzimmer von meinen Eltern gestanden. Und wir haben denen das erste Mal in der Kantonalbank gezeigt, wie Internet
was
funktioniert.
Was ist Internet?
Und so ist es eigentlich losgegangen, genau.
Und das Internet ist ja für Sie eigentlich dann schon eben nicht nur eine Datenautobahn, sondern eine Erfolgsstrasse gewesen, wo Sie haben können damit arbeiten können. Sie haben dann ein Internet Firma gemacht, sehr jung, hat sich früher selbstständig gemacht, die später wieder verkauft und ich schätze wahrscheinlich noch vor 30 ein kleines Millionenvermögen gemacht, oder?
Ja, es ist richtig, dass wir, nicht wegen Millionenvermögen, sondern es ist richtig, dass das Zukunft geworden ist. Also ich habe dann die Firma Deep gegründet im Jahr 2000 mit zwei Kollegen zusammen. Und der Grund war, dass ich auf der Bank einen unlässigen Job hatte und gut verdient. Aber ich habe gemerkt, hey, eigentlich die Externen die verdienen eigentlich noch ein paar Franken mehr als ich, die eigentlich mehr arbeiten als die anderen. Und das hat mich immer ein bisschen gefrustet. Und das war dann der Grund, dass sie gesagt haben, eigentlich komm, jetzt müssen wir es mal probieren. Und wir haben dann jetzt dritte die Firma gemacht und ja, haben eigentlich im ersten Jahr bereits Leute einstellen können und haben dann immer noch wachsen können, sind grösser geworden, neue Dienstleistungen zugenommen. Eben bis 2011, wo ich die Firma verkauft habe, Telekom Liechtenstein. Wir haben immer wieder Angebote gehabt von den grossen Schweizer Telekommunikationsfirmen. Und ja, der Reiz war immer da, aber ich habe gesagt, nein, das hat eine Zukunft, hat eine Zukunft. Und übrigens, auch nachdem ich es verkauft habe, war es nochmals ein besseres Ergebnis gewesen. Also, was haben wir hier? Habe ich etwas Gutes verkauft, das funktioniert hat. Und hätte mehr verdient, wenn ich es noch ein bisschen behalten hätte.
Aber jetzt haben Sie haben es verkauft dann und Sie haben ein Konkurrenzverbot in den Kaufvertrag geschrieben bekommen. Das heisst, mit rund 30 so einen Initiativentyp wie Sie hat ein Verbot zu arbeiten, so quasi, auf dem, wo er rauskommt und wirklich etwas macht. Was haben Sie dann gemacht?
Also ich war noch zwei Jahre verpflichtet, um auch vor Ort in der Firma zu bleiben. Ich habe nach einem Jahr gemerkt, ja, mein Tempo ist nicht ganz das gleiche wie vielleicht das vom Konzern. Und haben wir vielleicht erhofft, dass wir dort nochmal einen Schub in Zukunft machen kann. Ich war aber der Meinung, dass wir vorher viel schneller, effizienter unterwegs waren. Und dann habe ich gemerkt, ja, irgendwann ist da. Ja, es ist dann gleich nicht mehr das eigene Kind. Es ist vielleicht ein bisschen Teenie geworden, die Firma, aber es ist noch nicht wirklich so erwachsen, dass man können sagen, ja, jetzt ist es. Und das war eigentlich der Grund, ja, wenn ich gesagt habe, jetzt gehe ich dann aus dieser Firma raus, habe eigentlich den ersten Moment, wo vertraglich möglich war, bin ich dann eigentlich aus der Firma austreten und habe dann wirklich im Sinn gehabt, dass man mal will nichts machen. Und ich glaube, es waren drei, vier Wochen und dann ist es dann halt wieder losgegangen.
Und was haben Sie in diesen drei, vier Wochen gemacht? Einfach mal ausgeruht, mal auf den Liegestuhl, mal probiert, wie das wäre, wenn man sich entschleunigt.
Ja, also ich habe immer gesagt, ja, wenn ihr mal hören geht, ich bin mehr auf die Autorennstrecke und gehe ein, zweimal, dreimal im Jahr vielleicht.
Also nichts mit Entschleunigung?
Nein, dort war das Töpfchen noch nicht so hoch im Kurs gewesen wie jetzt. Und ich sagte, jetzt gehe ich ein bisschen fahren und bin dort auf die Piste gewesen, ein paar Tage nacheinander. Und, aber es hat gar genügelt und bin eigentlich zurück und gemerkt, ja, jetzt kribbelt, ich muss eigentlich arbeiten, es langt nicht. Und das war schon, wie Sie richtig sagen, natürlich so gewesen, dass das Alter noch nicht so war, dass alle Kollegen hier pensioniert sind und zum Apero kommen am Morgen. Ich bin halt allein im Apero gewesen und nach drei Apero ist das ziemlich frustrierend. Ja.
Und dann?
Und dann habe ich immer ein bisschen herumgehört, was man eigentlich machen müsste. Ich hatte dann immer noch im Kopf von früher, ja, eigentlich hatte ich immer eine Internetfirma, aber die Kunden sind immer gekommen von einer grossen Werbeagentur, meistens aus Zürich. Und die haben irgendwie 90% vom Kuchen gefressen und 10% haben wir noch gekriegt und haben aber mindestens, sie sagen, 50% Verarbeitung müssen machen. Und dann habe ich immer ein bisschen gedacht, eigentlich müssen wir den gesamten Prozess abbilden. Mhm. Und das war eigentlich der Ursprung von der Skip, wo ich sagte, komm mal an eine Firma im Sinne von der GU und wir beraten bis und mit online, offline, alles zusammen. Mhm. Und das war eigentlich der Startschuss von Skip. Und in dieser Zeit habe ich die ganze Mannschaft zusammengetrommelt. Ja, wir waren den Siebten beim Start von Skip.
Also Sie sind schon ein Macher, Sie sind ein Unternehmer, oder?
Ja, ich wäre ein schlechter Politiker und wenn ich etwas will, dann meins, ja.
Daniela Canova, auch am Anfang von Ihrer Karriere steht eine Lehre. Ja, das KV haben wir gehört beim Ivo Frey. Sie haben eine Verkaufslehre gemacht. Ist das dort mal eine Verlegenheitslösung oder ein Traumberuf gewesen?
Eine Notlösung? Ja, das war so. Ich hatte eigentlich nur Plan A. Kein Plan B. Und zwar mein Plan A war der, ich wollte eigentlich eine Dekorateurin werden und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass einer im Publikum sitzt, wo ich als Teenie verehrt haben, weil er war einer der besten Dekorateure im Globus Chur. Und ich wollte auch im Globus Chur die Lehre machen, habe aber dort keine Lehrstelle gekriegt, gerade zu dieser Zeit. Und dann hätte ich vielleicht eben noch 2 Jahre vielleicht in so ein schreckliches Haushaltslehrjahr gehen oder so. Nein, ist nicht schrecklich, aber für mich wäre es doch schrecklich gewesen. Und warten wollte ich nicht wollen. Und zu dieser Zeit hat es daheim einfach geheißen, man muss eine Lehre machen. Und da mein Papa schon im Globus geschafft hat, und das Jahre und ewig, ist das naheliegend gewesen, habe ich mir überlegt, was geht am schnellsten? Verkaufslehre, 2 Jahre, und dann habe ich es. Ja, und dann war das halt die Notlösung gewesen, ja.
Und dann sind Sie schon sehr jung Mami geworden, haben 2 heute erwachsene Kinder, die selber Familie haben. Und Sie sind heute mit Ihrem zweiten Mann, einem Berufsschullehrer, zusammen. Beide, Sie, Daniela Canova, und Ivo Frey, sind in Beziehungen, wo die Frau älter ist wie der Mann. Beim französischen Präsident Macron hat uns gerade riesig zu reden gegeben, wieder das Thema. Darum habe ich gedacht, ich bringe jetzt das, vielleicht interessiert das ja. Gibt das zu reden heute noch, wenn man in einer Beziehung ist, wie erleben Sie das, wo die Frau ein bisschen älter ist, Ivo Frey?
Ich sage der Frau immer, ja, weißt du, als ich 18 war und du 21, habe ich so cool gefunden und heute finde ich es immer noch cool, ein 21-Jähriger. Nein, Spass beiseite. Nein, also das ist seit 3 Jahren und man wird älter, dann wird die Differenz immer weniger. Aber das ist sicher, ja, nicht so eine spezielle Geschichte wie Makro, wo es dann schon ein paar Jahre sind, ja.
Bei euch ist es ein bisschen mehr, Daniela.
Ja, da komme ich im Makro näher.
Steilpass gewesen, ja.
Ja, nur bin ich der Vorreiter. Ja, also mein Mann ist 14 Jahre jünger als ich. Mhm. Und das ist toll. Ja, ich bin also eben jung Mami geworden. Mhm. Und als das zweite Kind kam, bin ich dann eigentlich alleinerziehend gewesen, eine gewisse Zeit. Bis mein Traumprinz mir über den Weg gelaufen ist.
Und wo ist der über den Weg
gelaufen? Ja, der absolute Klassiker, Fasnacht. Ja, weil wir beide in Ems aufgewachsen sind und Ems ist so ein bisschen Hochburg von Fasnacht. Ich in der Kuckenmusik, ist ja klar, und meine Mann bei der Tambure Ems hat ja auch einen Namen. Mal so. Ja, und dann ist es aber ganz irgendwie, ja, gespässig. Meine Mann hasst Fasnacht eigentlich. Er ist näher mit den Tambourenkollegen an die Fasnacht. Und einem Jahr haben sie ihn überredet, um an die Fasnacht mitzukommen. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden, er ist mehr über den Weg gelaufen.
Und als ihr euch abgeschminkt habt, ist immer noch gut gewesen.
Nein. Ja. Ja, das ist jetzt lustig. Er hat lange Haare und ich bin auf die Typen gestanden mit langen Haaren und einem Trommel. Das ist non plus ultra. Und ich habe ihn gesehen und gefunden, das ist er. Und habe aber dort wirklich keine Ahnung gehabt, wie alt er ist. Und ja, das hat sich dann herausgestellt, aber dann ist es halt schon viel zu spät.
Ivo Frey, Sie sind verkuppelt worden.
Ah, das ist richtig, Zeigen. Ja. Das stimmt, ja. Meine Frau ist Cousine von meiner damaligen Chefin auf der Kantonalbank. Und etwa sind schon, ich sage, Mädchen im Büro ein- und ausgegangen, wie uns auf der Bank oder dort, wo ich war. Aber sie hat gefunden, das müssen wir doch mal etwas zusammen machen. Und ist mal auf einer Gokart-Fahrt und das funktioniert. Ja.
Aber das war wirklich eingefädelt. Also ja, ihre Chefin nein, hat das sehr bewusst gefunden, worden. Die beiden wären füreinander
genau,
bestimmt.
Genau.
Und hat dann recht behalten mit dem auch. Wenn Sie zurückschauen, was sind Sie für ein Schüler gewesen? Sie haben gesagt, einer von Ihren Lehrern sitzt im Publikum, das zwingt Sie ein bisschen, dass die Geschichtsschönung nicht drin liegt, dass Sie ehrlich sein müssen. Was sind Sie für ein Schüler gewesen?
Ja, mit beides. Eigentlich bin ich ein guter Schüler gewesen, ich habe gute Noten gebracht. Aber auf der anderen Seite bin ich schon ein mühsamer Kerl gewesen, ja. Also, mir ist einfach extrem schnell langweilig geworden. Primar, dritte, vierte ist ganz schlimm gewesen. Dort bin ich 33 Mal vor der Tür gewesen.
Wie
in einem Semester.
Sie? Aha. Das ist beachtlich.
Ich nehme noch den Schulhausrekord übrigens, ganz cool. Nein, ich bin nicht stolz drauf, aber es ist einfach irgendwie, hat mir das nicht so gepasst. Und mir ist es irgendwie nicht so vorwärts gegangen, wie ich wollte. Und jemand hat ein Thema, ja, wo mich einfach gelangweilt hat. Gefunden, ja, wir lernen etwas, wo man einfach nie brauchen kann. Und ich glaube, relativ früh gemerkt, was kann ich brauchen, wo komme ich weiter und was lerne ich jetzt einfach, dass ich es gelernt habe. Und dann ist meine Motivation schon nicht so hoch. Ich habe gute Noten, glaube ich, immer gemacht, aber ja, unter dem Strich bin ich schon auch nicht so gerne entschuldigt. Ja.
Also, aber Sie haben dann eigentlich einen beispielhaften Weg gemacht. Und da fragt man sich, wenn man so eine Erfolgskarriere anschaut, hat es irgendwo eine Delle? Hat es einen Moment gegeben in dieser Karriere, wo Sie zweifelt haben, wo Sie Angst hatten, wo Sie nicht mehr ganz sicher waren, wie geht es jetzt weiter? Hat es so etwas mal gegeben?
Ja, geschäftlich haben wir mal wir haben eine Bürogemeinschaft gehabt, ganz am Anfang von dieser Dieb. Und wir waren mit einer anderen Internetfirma dort drin, hatten aber ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Wir haben eine Bürogemeinschaft im Sinne, dass wir sogar zusammen Software entwickelt haben, die zusammen gebraucht haben. Über Jahre. Und irgendwann ist dieser Firma nicht mehr so gut gegangen. Wir waren am Abfliegen in Zukunft am Starten, haben unser Geld verdient, die anderen haben immer weniger verdient, immer weniger Leute gehabt. Haben die Firma schließlich verkauft, eine amerikanische Gesellschaft. Die haben natürlich Zahlen angeschaut und ein paar Monate später sind da mal ein paar amerikanische Anwälte angestanden, die das Gefühl haben, wir hätten die Firmen ausgenommen. Und das war sehr frustrierend, weil wir haben eigentlich hier vor Ort ein super Verhältnis mit jeder einzelnen Person gehabt. Aber der Inhaber hat das in Amerika ganz anders gesehen. Und wir hatten faktisch eine Klage am Hals wegen Datenmissbrauch. Die hat uns vorgeworfen, dass wir Kundendaten von ihnen genommen haben und mit denen geschäftet haben. Die Wahrheit ist, ja, das haben wir gemacht, weil das eine Abmachung war miteinander. Und das ist sehr schwierig, mit den amerikanischen Geschützen loszugehen, juristisch, wenn man hier als kleines Start-up versucht, ein bisschen für sich ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen Erfolg zu haben und nachher kriegt man so Hämmer auf den Kopf. Das tut weh. Das war schon eine schwierige Zeit gewesen, weil man einfach nicht, ich bin gebremst worden. Ich war eigentlich ja, fast ein Jahr nur mit den Anwälten dran gewesen und dann nicht können arbeiten. Und das war frustrierend gewesen. Ja, das ist, glaube ich, so für mich bis jetzt der mühsamste Moment gewesen in der geschäftlichen
Karriere. Gibt es aus dem ein Learning für Sie persönlich, aus dieser Situation? Ja, oder wie haben Sie sich dort befreit, aus dem juristischen Klammer?
Was passiert ist am Schluss, dass wir gemerkt haben, dass die Firma ist einfach der ist nicht mehr gut gegangen und die Geld wollen. Und wir sind mit dem amerikanischen Inhaber am Tisch gehockt und irgendwann war er mal bereit, um überhaupt zu reden. Also man muss sich so sagen, er hat noch nie geredet mit uns, mal kam so ein Dokument ins Haus. Wir sind mit dem Tisch gehockt und haben gemerkt, das ist ein Amerikaner, er will Cash, nichts anderes. Es ist amerikanische Spielregeln in .NET, in der .com-Blase. Und dann muss ich sagen, oh Gott, dann reden wir mal. Und dann hat er Geld wollen. Und dann ich sage, ich gebe dir schon das Geld. Dann nehme ich deine Firma gehabt, weil die kann man auch noch aufmunitionieren und besser machen. Und dann hat er geschmunzelt und gesagt, ja, wenn du mir das Geld gibst, können wir das machen. Und dann war es so, dass die Firma dann unsere Tochterfirma geworden ist und wir die Firma aufgekauft haben.
Also ein richtiger Befreiungsschlag eigentlich.
Ja, und das hat gut auch, ja. Weil man hat wieder einen Ballast mehr eigentlich im Rucksäckchen, aber auf der anderen Seite war es eben kein Ballast, weil man gesagt hat, so, ich glaube daran, dass es noch mal gut wird. Und wir sind dann eigentlich auch mit dieser Firma, ja, von einer kleinen Firma in eine richtige KMU eigentlich reingekommen, bis zum Schluss über 60 Leute. Und das ist eigentlich, nachhinein ist das der super Moment gewesen, um eigentlich genau die Wachstumsschwelle können erreichen.
Daniela Canova, Sie haben es angetönt, Sie haben ein Zeitchen lang dein Kind auch alleine gehabt, relativ jung. Haben Sie da harte Zeiten gehabt, ein bisschen unten müssen, kämpfen müssen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Weil ich habe wirklich jenes gemacht, um zu Geld zu kommen. Ja, und das ist schon ein String. Ja, also da muss man wirklich kämpfen, weil zwei Kinder allein aufzuziehen, also in Anführungszeichen, weil wo Kind 8 und 12 waren, habe ich den Pascal kennengelernt und ich muss einfach sagen, von dort weg ist es dann einfacher gegangen, weil er hat mir so geholfen und ohne ihn wären meine Kinder jetzt nicht das, was sie jetzt sind. Also er hat mir wirklich geholfen, das ist schon. Aber es hat auch Momente gegeben, wo ich wirklich 3 Typen auf das Mal hatte. Also ich habe wirklich Haufen gemacht und verschiedene Sachen. Und, aber das war auch interessant gewesen. Aber also eine Story, wo ich, ja, das war noch schwierig gewesen, weil wenn man sich vorstellt, ich wollte eigentlich eine Dekorateurstifte machen und nachher auf Kunstgewerbeschule in Zürich gehen. Und auch Zürich. und das klappt nicht, dann muss man halt schon umdenken. Und das war für mich eine Weile lang schwierig gewesen. Vor allem, als ich einen Job angenommen habe, wo ich ein rosa-rotes Schüssel anlegen und in einem Lebensmittelgeschäft stehen. Also das war schon ziemlich für mich die schwierigste Zeit gewesen.
Aber der Traum vom eigenen Atelier?
Den habe ich nie aufgegeben. Ich habe dann aber auch festgestellt, auch das mit dem rosa-roten Schüssel hat es im Vorteil gehabt. Weil ich habe vieles wieder gelernt. Ich habe dort als Haushilfe angefangen, in so einem Vollgeladen. Und habe irgendwie einen Spass gekriegt, weil ich arbeite gerne mit Leuten. Ich habe gerne einfach den Umgang mit den Leuten und habe mich dann dort noch weitergebildet. Das ist ja noch unglaublich. Und habe dann mich so weitergebildet, dass ich eine ganze Filiale nehmen konnte, mit 9 Angestellten, 2 Lehrlingen. Ich habe den Job ausgeführt und habe so gerne an dem noch Freude gehabt. Obwohl ja das überhaupt nicht der Plan war, den ich in meinem Leben hatte. Aber das habe ich auch gemacht, um Geld zu verdienen. Nur habe ich, glaube ich, den falschen Weg genommen. Ich glaube, an einem anderen Ort verdient man mehr Kohle. Aber die Hauptsache ist schlussendlich, dass man Freude daran hat und das, was man macht, mit Leidenschaft macht. Und ich habe das auch das habe ich mit Leidenschaft gemacht. Aber immer im Hinterkopf, irgendwann werde ich mein eigenes Ding haben. Und mit dem Kauf von dem Haus, mit dem Umbau von dem Haus, und weil dort halt noch ein Nebengebäude war, wo natürlich Fokus Atelier, ist mein Ziel, mein Traum immer näher geworden.
Jetzt gibt es Töpfern einerseits als Kunsthandwerk, wirklich, wo man dann auch sieht, was dabei rauskommt. Und dann gibt es Töpfern auch so ein bisschen als, soll ich jetzt das nennen, Yoga für handwerklich Therapie. Begabte, als Therapie,
ja,
also,
oder? Fall.
Wo die Leute etwas suchen, was sie sich im Geschäftsleben nicht,
genau,
sich nicht finden.
Genau, ich habe angefangen eigentlich mit dem Gedanken Kunst. Aber dann habe ich gedacht, Kunst, also wenn man will Kunst machen, macht man Sachen, die einfach niemand brauchen kann und niemand weiß, was es ist. Das ist Kunst. Dann habe ich festgestellt, da verdiene ich jetzt gar kein Geld mit dem. Und dann habe ich gedacht, nein, das muss ich umdenken. Dann habe ich habe einfach immer einen Hang zu Formen, zu Töpfen und so. Und ich habe keine Ahnung, wo das kommt, weil wenn man meine Sachen anschaut, dann sagen viele Leute, es ist so afrikanisch, es ist indianisch, es ist römisch, irgendwie ein Durcheinander. So. Und ich bin in keinem von diesen Ländern je gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann so Sachen gemacht und irgendwann mal habe ich ein Telefon gekriegt und das war natürlich der Durchbruch gewesen zu einer anderen, zu einem anderen Teil von Töpfern. Und zwar hat mir so eine bekannte Köchin angerufen, ich darf den Namen sagen, Rebecca Kloppert, weil sie macht ganz spezielle Sachen, sie kocht speziell und hat auch spezielles Geschirr dafür gebraucht.
Also so sehr naturverbunden und genau. Regional.
Und dann ist dann das Thema Geschirr mal aufgekommen, weil ich gesagt habe, Geschirr mache ich sicher nicht. Aber weil sie mir angerufen hat und dann zu mir vorbeigekommen ist und wir uns total gut verstanden haben von Anfang an, haben wir das so zusammen besprochen. Was machst du für Menü, was brauchst du für Teller, für Geschirr etc. Und ja, und irgendwann habe ich gefunden, ja, das mache ich jetzt, jetzt mache ich einfach mal Geschirr. Und dann habe ich angefangen mit Geschirr und das ist total gut angekommen. Und ja, jetzt habe ich halt... Das ist so halb-halb. Einerseits mache ich die anderen Sachen wieder und eben auch wieder Geschirr. Ja, und mit den Leuten, die zu mir kommen und arbeiten, muss ich also schon sagen, es ist schon, geht schon ein bisschen in Therapie rein. Also, aber es ist auch schön. Und das mache ich sowieso mit Leidenschaft. Also mit den Leuten arbeiten ist mein Ding. Also das mache ich wirklich auch gerne. Und ich stelle auch fest, wenn die Leute zu mir kommen, und wenn sie dann fragen, zuerst, ja, wie lange habe ich für das und das, dann sage ich, komm doch einfach mal, dann sehen wir. Und die tauchen einfach in eine andere Welt rein, bei mir. Vielleicht ist es wegen dem Atelier oder vielleicht auch wegen mir. Keine Ahnung, es passt einfach. Und wenn sie einmal rausgehen, gehen sie zwar müde, aber tiefenentspannt wieder heim. Und das ist das, was für mich auch Lohn ist, einfach nicht... In dem Sinne, ja. Mhm. Also das ist einfach schön.
Ivo Frey, Sie haben sich jetzt noch mal ein neues Projekt angelacht. Sonst so der, sage ich mal, erfolgsverwöhnte, zielsichere Geschäftsmann. Und jetzt machen Sie in Bergbahnen. In einer kleinen, regionalen Bergbahn, wo eigentlich, wen man fragt, sagt einer, das ist lustig, kann man viel Geld verlieren. Was haben Sie für ein Ziel mit diesen Bergbahnen? Geld verdienen oder um was geht es Ihnen dort?
Ja, also ich bin seit 3 Monaten im Verwaltungsrat der Bergbahnen Splügen und die Firma ist faktisch tot, die ist faktisch Konkurs. Und man hat mich dort angefragt und gesagt, ja, sicher nicht. Und dann haben sie nochmal angefragt, dann habe ich gesagt, ja, dann, ich bin nicht der Verwaltungsrat, der das Schöpli anleitet und dann einfach dort sitzt und dann am Abend wieder heimgeht. Und dann habe ich gesagt, es muss einfach bewusst sein, dann bin ich bereit, wenn ich auch meine Ideen einbringen kann, ist das gut. Wenn es eine herkömmliche Verwaltungsgeschichte ist, braucht es mich nicht, dann bin ich frustriert und ihr ganz sicher auch am Schluss. Und es ist ganz spannend, der Verwaltung hat gesagt, nein, darum haben wir die angefragt, wir wollen noch mal ein bisschen jetzt aus dem Schlamassel rauskommen. Ja, faktisch ist eine Bergbahn heute ein ganz schwieriges Unterfangen, egal in welcher Größe. Ich meinte, ja, in den nächsten 10 Jahren noch viel mehr auf dieser Kippe stehen, ob sie überhaupt überleben können oder nicht. Und mich hat das ein bisschen einfach gewurmt. Und ich sage, ja, es muss doch irgendwie möglich sein. Wir müssen doch dort wieder Leute hinkriegen, wir müssen doch das anders machen. Der Marketingauftritt hat mich gestört. Alles zusammen hat ein bisschen mir einfach das Gefühl gegeben, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, die Firma ist fertig. Und darum ja, sage ich, habe ich mir einmal zum Schopf gegeben und mache jetzt mal etwas, wo ich nicht allein steuern kann. Das ist für mich auch sehr ungewohnt. Und vielleicht ist man noch nicht allein schuld, wenn es nicht tut. Das ist das Positive. Kann man den anderen entschuldigen? Nein, natürlich nicht. Aber wir probieren jetzt das und sind extrem intensiv dran, um die Schulden abzuschütteln. Sind mit Banken nonstop in den Gesprächen und sind jetzt eigentlich sehr weit gekommen. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten 3-4 Wochen wissen, wie die Zukunft aussieht.
Aber Sie wollen, dass die Lift weiterlaufen?
Ja, selbstverständlich. Es geht, man kann es hart sehen und sagen, ja, es sind ein paar Arbeitsplätze, die hops gehen in einem Gebiet, wo vielleicht auch nicht touristisch jetzt unglaublich wichtig ist für die Schweiz. Aber es ist ein Motor, es ist ein systematischer Motor der Region und das hängt sehr viel an diesen Bergbahnen am Schluss, vom Metzger über den Schreiner, über die Hotellerie ringsum. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch so Regionen Chancen gibt, um in Zukunft wieder starten zu können.
Fahren Sie denn Ski?
Ja, früher sehr viel, jetzt lieber Après-Ski.
Daniela Canova, auch Skifahrerin?
Ja, war ja. Es ist halt so, wenn man zu ihm aufwächst, ist das halt neuliegend, weil dann ist halt Lax non plus ultra.
Und, nein, Splügen, Entschuldigung.
Muss ich jetzt halt einfach sagen, weil, aber auch aus dem Grund, weil wir als Emser dort einheimische Billette gekriegt haben und das einfach günstiger war. Und das Posti hat halt einfach vor dem Haus fast gehalten und dann ist klar, dann steigt man dort ein und geht auf Lax. Ist halt jetzt halt so.
Ja. Und jetzt aber nicht mehr? Fahren Sie nicht mehr Ski?
Nein, ja. Das ist auch nicht mehr so wie früher. Tönt das früher? Ja. Aber es ist jetzt halt so, ja, ich hatte mal einen bösen Unfall gehabt und dann darf ich jetzt halt nicht mehr Ski fahren. Aber früher ist das schon, also Skifahren, ja, da hat man auch nicht, noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Man hat Snowboard und so Zeug und Sachen sind erst nachher gekommen.
Sind wir ja da zu Chur Und das ist, könnte man fast ein bisschen sagen, Talstation für unglaublich viele Bergorte, die man von hier aus erreichen kann. Was bedeutet einem denn, wenn man so in dieser Region aufwächst, aber eben unten im Tal? Was bedeutet einem die Berglandschaft? Was hat man da für eine Beziehung zu Hochalpin? Ich sage jetzt mal Wandern, Laufen, die ganze Geschichte von diesen Bergen, Ivo Frey.
Ja, also die Berge an für sich, die haben wir einfach gerne. Also ich habe die Berge extrem gerne, obwohl ich bin nicht der Wanderfreak, der da immer in den Bergen drin ist oder so. Aber ich glaube, wenn man hier aufwächst, gehören die Berge dazu. Und wenn man so hinfährt oder ins Deutsche geht oder eben schon nach Zürich, dann ist es so, dass man einfach Berge relativ schnell vermisst. Und wir orientieren uns vielleicht nach unseren Leitplanken links und rechts, und sind vielleicht auch ein bisschen engstirniger als andere, ich weiß es nicht. Aber ja, Berge habe ich schon gerne. Ja.
Daniela Canova, sind Berge wichtig für Sie?
Nein.
Du siehst gerade umgekehrt.
Ich stelle fest, dass wir uns kennengelernt haben, der Fifi und ich, haben wir festgestellt, wir haben schon ein paar Gemeinsamkeiten, aber das mit den Bergen, nein.
Ja, und der Cinquecento auch nicht.
Ja, genau. ich wohne gerne da, ich bin sehr gerne in Chur. Chur ist meine Heimat, ja, ich bin sehr gerne da, aber was Berge betrifft, einfach nein, mir ist das ein bisschen eng. Ich habe viel lieber, wenn das offen ist. Und ich habe eine Kollegin in Basel und jedes Mal, wenn ich sie besuche, gehe ich ab und sage, wow, da hat man Luft, da sieht man etwas. Und jedes Mal, wenn sie raufkommt, sagt sie, ja, die schönen Berge. Also ja, es ist jetzt nicht so weiss, obwohl ich gerne wandern. Und ich muss einfach auch sagen, ich habe in meiner Freizeit eigentlich nur ein Hobby. Und das ist mein Hund. Und mein Hund begleitet mich jetzt schon 13 Jahre. Und mit ihr bin ich natürlich überall gewesen. Also wirklich, wir haben jene Kilometer in den Bergen gemacht. Und dann muss ich sagen, schätze ich die Berge wirklich auch. Es ist schön. Aber wenn man nicht mehr darf, zum Beispiel Ski fahren im Winter hier im Bündnerland, weil man eben so einen blöden Unfall gehabt hat, dann, und wenn man am Sonntagmorgen aufsteht und alle sieht, wo die Ski auf das Auto laden, ja,
das tut dann ein bisschen
immer so gerne. Ja.
Wenn wir jetzt, es ist ein bisschen bedeckt, aber es ist wahnsinnig schön warm und es wäre eigentlich tolles Wetter, um zu laufen. Wenn Sie jetzt unseren Gästen, die hier extra auf Chur gereist sind, heute für uns persönlich, oder denen, die zu Hause zuhören und Lust hätten, ein bisschen in die Berge zu gehen, gibt es einen Geheimtipp von zwei Churen, die sagen, in diese Richtung, dort ist es wirklich toll?
Arosa. Ja, Arosa finde ich, ist für mich einer der schönsten Orte überhaupt, weil man kann in zwei Richtungen gehen, und zwar Richtung Ochsenalp. Wenn man dann dort fit ist, kann man noch weiterlaufen, dann kommt man sogar wieder die Chur an. Oder man geht in die andere Richtung, zum Schwellisee hinterher. Das ist ganz ein idyllischer Ort. Das ist dann wirklich eingebettet in den Bergen. Es hat einen Bergsee dort. Es ist wunderschön.
Es wäre total kitschig, oder? Und Verkäufer würde sagen, ich hoffe, Splügen mal das Dorf anschauen, oder? Nein, ich würde sagen Mittenberg, weil das ist so, Meiersees von Chur ist das so das Grösste der Gefühle als Kind, wenn man dort oben ist.
Stimmt.
Und es war damals natürlich eine hohe Distanz gewesen, oder man hat zumindest das Gefühl gehabt. Und ich sage, aber das würde ich mir heute noch mal zutrauen, um diese Distanz zu machen. Und darum sage ich, der Mittenberg in Chur ist sicher von Chur an, mit einem speziellen Hügel, sage ich mal, ja.
Also auf welche Hügel auch immer, dass man heute aufgeht, ob das Bündner sind oder Innerschweizer oder andere Berge, all denen, die heute das wunderbare Spatzsommerwetter noch mal geniessen und ein bisschen in die Berge gehen, wünschen wir eine schöne Zeit. Alle anderen, die daheim oder in der Body sind, ebenfalls. Und wir bedanken uns ganz herzlich hier aus Chur fürs Zuhören, fürs Dabeisein im Gespräch mit Daniela Canova und Ivo Frey. Merci, schönen Sonntag miteinander.
Das war die Sendung persönlich, moderiert worden von Daniela Lager. Und Gäste waren Daniela Canova, sie ist Töpferin, und der Ivo Frey, er ist Internetprofi. Die ganze Sendung hat in der Kaffeebar und im Restaurant B12 in Chur stattgefunden. Technik hat Roland Fatzer und der Thies Ganz gemacht. Und nächsten Sonntag beim Christian Zeugin zu Gast sind dort Marianne Kleiner, sie ist Politikerin, und der Simon Enzler, er ist Kabarettist. Die ganze Sendung findet im alten Zeughaus in Herisau statt. Und wenn ihr Lust habt, dort herzugehen, dann informiert ihr euch schnell via srf1.ch. Es hat Platz, ihr seid herzlich willkommen.
Eine Sendung von SRF 1. mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.